Er ist, wie ich auch schon gesehen habe, von AVC. Vielleicht hat das eine oder das andere für euch ein wunderschönes Päckchen eingepackt. Das ist unter anderem eine Organisation von ihnen. Er macht so ein bisschen alles, was mit Kommunikation zu tun hat und hat sich sozusagen vom Hochbauzeichner gearbeitet zum Pastor. Er ist halt bei den Sonntagen, an den Sonntagen immer so ein bisschen in der Gemeinde und noch ein bisschen erzählen. Und lebt irgendwo in der Nähe von Winterthur. Wenn es sich genauer Wunder nimmt, wo genau, dürft ihr ihn sicher gerne noch fragen. Ich konnte den Ort nicht aussprechen. Also, danke vielmals, Andreas. Mega gespannt, was du heute uns zu erzählen hast.
Danke vielmals. Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Ich glaube, Lukas hat sich Gedanken gemacht, ob in diese Weihnachtsstimmung es angebracht ist, AVC einzuladen mit all diesen schwierigen Themen von verfolgten Christen und so weiter. Aber dann hat er diese Woche geschrieben, er war so begeistert vom letzten Gottesdienst, dass er geschrieben hat, dass die Gemeinde es sehr wohl ertragen kann, sich mit den Nöten der Welt auseinanderzusetzen, um zu wissen, warum Jesus kommen sollte. Ich verspreche euch, dass niemand depressiv aus diesem Gottesdienst rausgeht, was mich anbelangt. AVC, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Ich stelle euch unser Werk mit einem neuen Clip kurz vor, die drei Schwerpunkte, die wir als unseren Auftrag sehen. Die roten Länder sind die Länder, wo wir Projekte initiieren, unterstützen, wo wir einfach tätig sind als AVC International. Zu meiner Person, ich bin ja schon vorgestellt worden, hier bin ich diesen Sommer, war ich in Sri Lanka zusammen mit meiner Frau und haben dort den neuen Film gemacht von Sri Lanka, den ich heute Morgen mal zeigen werde. Heute geht es um drei Schwerpunkte von AVC: verfolgten Christen beistehen, Notleidenden helfen und Jesus Christus bekannt machen. Und zu jedem dieser Themen werde ich einen Clip zeigen aus verschiedenen Ländern. Und was mir wichtig ist, dass wir nicht bei AVC bleiben, sondern dass wir in die Wir-Form kommen. Wir stehen verfolgten Christen bei, wir helfen Notleidenden, wir machen Jesus Christus bekannt. Sri Lanka ist die sogenannte Perle im Indischen Ozean. Bis 2009 war es Schauplatz eines 26-jährigen Krieges, Heimat von 4 Weltreligionen, die mehr oder weniger friedlich zusammenleben. Aber was dort besonders stark auffällt, ist buddhistischer Terror gegenüber Christen. Und davon handelt unter anderem dieser Film.
Sri Lanka, umgeben vom Meer. Dazwischen Teefelder und Urwald. Reiche Pflanzen- und Tierwelt. Doch die Perle im Indischen Ozean ist durch allzu menschliches Einwirken angekratzt. Sri Lanka ist ein Hotspot von 4 Weltreligionen. Circa 70% der Bevölkerung, hauptsächlich Singalesen, sind Buddhisten. 15%, meist Tamilen, sind Hinduisten. Zehn Prozent sind Muslime. Und rund 7% katholische Christen. Erst vor ein paar Jahren haben die Singalesen den 30-jährigen Konflikt mit dem tamilischen Norden durch eine militärische Radikalkur beendet. Zerstörte Gebäude sind wieder aufgebaut, doch die Lücken in den betroffenen Familien bleiben. 13 Familien in unserer Kirche haben Männer und Söhne verloren.
Meine Mutter, mein Mann, meine 3 Söhne und eine Tochter kamen um. Viele Frauen haben alles verloren, wissen nicht, wie sie ihre Familien durchbringen können. Mein Verstand spielt verrückt. Gott hilft mir, sonst niemand.
Wir helfen diesen Frauen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und für sich selbst sorgen zu können. Sri Lanka ist ein überwiegend buddhistisches Land. Während der Kolonialisierung verbreiteten Holländer, Portugiesen und Briten die gute Nachricht. Das passt den Buddhisten bis heute nicht und provoziert deren Widerstand. Doch die christlichen Gemeinden wachsen. Und aller Verfolgung zum Trotz haben wir uns zum Ziel gesetzt, dieses Land für Jesus zu gewinnen. Hundert Prozent der Bewohner dieser Region waren Buddhisten. Im Jahr 2000 sind wir hierher gekommen, haben evangelisiert und bereits 7 Gemeinden gründen können. Wir haben begonnen, diese Kirche zu bauen. Aber buddhistische Mönche machen Terror, hetzen die Dorfbewohner gegen uns auf.
Die Verfolgung trifft uns hart. Der Bau ist seit 4 Jahren blockiert. Doch es kommen viele Leute vorbei. Wenn schon nicht das Gebäude, so können wir doch diese Besucher im Glauben aufbauen. Wir könnten vor Gericht gehen und würden gewinnen. Doch wir wollen den Frieden im Dorf wahren, um die Botschaft von Jesus in diese Region bringen zu können. In diesem Dorf haben wir eine Gemeinde gegründet. Die Regierung gab uns Land für eine Kirche. Doch dann demolierten buddhistische Mönche und ein von ihnen aufgehetzter Mob den Rohbau.
Buddhistische Mönche greifen zuweilen zu drastischen Mitteln, um ihren Anliegen Nachdruck zu verleihen und Druck aufzubauen.
Die Lage im Dorf mit der zerstörten Kirche ist kritisch. Doch wir erleben Wunder. Die Frau in Blau, die als Politikerin die Opposition angeführt hatte, gehört jetzt zur Gemeinde. Und Menschen werden durch Gebet geheilt.
Solche Krankenheilungen haben große Auswirkungen.
Nach fast 2 Jahren Krebs lag ich im Sterben. Man sammelte bereits Geld für meine Beerdigung. Dann kamen 2 Pastoren und erzählten von einem Jesus, der mich heilen könne. Ich war verzweifelt, weil bisher weder Religionen noch Medizin geholfen hatten. Ich beschimpfte die beiden mit wüsten Worten und jagte sie weg. Doch sie tauchten wieder auf und beteten diesmal für mich. 4 Tage später spürte ich erste Veränderungen. Sofort warf ich sämtliche magisch-religiösen Symbole weg und wurde vollständig geheilt. Seither erzähle ich überall, dass es keinen anderen Gott gibt und dass er uns heilen und segnen will. Das ist mein Mann. Auch er hat sein Leben Jesus übergeben. Auch meine Töchter, Schwiegersöhne und Enkel, meine Mutter, meine Freunde und dann das ganze Dorf.
Auf Sri Lanka initiieren und unterstützen AVC und die Partnerorganisation Ethnos Leiter- und Jüngerschaftstrainings, Programme zur Förderung von Frauen, Gebetsmobilisierung, und eine Schule für Behinderte. Und von Sri Lanka aus werden christliche Gastarbeiter auf den streng islamischen Malediven für ihren riskanten Missionsauftrag ausgerüstet.
Lukas 4,18 zitiert Jesus in Nazareth eine Prophetie von Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und dann fügt Jesus an, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Weihnachten ist die Geburtstagsfeier dieses Botschafters, durch den diese großartige Prophetie von Jesaja erfüllt wird. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Hat diese Aussage aber dann in Johannes 9,5 relativiert. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das war 3 Jahre lang. Aber er hat vorsorglich schon eben gesagt zu den Jüngern, zum Volk dort in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Und das ist meine Predigt heute Morgen. Ihr seid das Licht der Welt. Die Eigenschaften von Licht: Licht bringt Hoffnung ins Dunkle. Licht bringt Farbe. Wer sich in der Physik ein bisschen auskennt, weiß, dass im weißen Licht das ganze Farbenspektrum, das im Regenbogen zum Ausdruck kommt, vorhanden ist. Gestern war über unserem Haus ein riesiger Regenbogen. Das habe ich so aufgestellt. Licht bringt Farbe und Licht schafft Klarheit dort, wo es dunkel wird. Eure Berge, die schöne Region hier, die wäre nichts wert ohne Licht. Man würde keine Farben sehen, nichts würde man sehen. Licht bringt Farbe. Licht macht lebendig. Licht ist Voraussetzung zum Leben. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Spüren wir diese Tragweite unserer Berufung? Wisst ihr, was mich aufstellt? Jesus sagt das nicht zu den herangereiften Jüngern vor ihrer Aussendung in ihren Auftrag. Er sagt es ganz am Anfang seines Dienstes zu einem wilden Haufen, die alles andere als leuchtend waren. Zu denen sagt er, nicht als Befehl, aber als Feststellung, ihr seid das Licht der Welt. Also wenn die Jünger das Licht der Welt sind, dann haben alle von uns allemal Chancen, dabei zu sein. Und ich will euch einfach ein bisschen zeigen, wie wir als AVC Licht in diese Welt bringen wollen. Aber der erste Punkt ist, wir, AVC, ich, du, wir stehen verfolgten Christen bei. Zum Beispiel auf Sri Lanka. Licht in der Welt sind wir, indem wir unter anderem Anteil nehmen am Schicksal verfolgter Christen. Jesaja hat es so ausgedrückt, den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Das können wir nicht unbedingt einfach so machen, sonst wären sämtliche Christen schon frei. Aber wir können schon mal beten für sie. Und damit wir wirkungsvoll beten können, müssen wir auch verstehen, was für Umstände sie haben, was hinter Verfolgung steckt. Was ist die Quelle der Verfolgung? In Lukas 4,22 geht es dann weiter im Nazareth. Alle waren von ihm, von Jesus, beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Ein Ausdruck ihrer Religiosität. Ein simpler Sohn eines Zimmermanns kann kein geistlicher Heavy sein. Das ist erzreligiös. Dann drehte Jesus mit der Predigt auf und genau dort wollten sie den Mann, von dem sie gesagt hatten, dass ihm von Gott geschenkt war, was er sagte, wollten wir sie den Abhang runterstürzen in den Tod. Ihr wisst, was es sind, da Felswände in Frutigen. Die sind tödlich, wenn man runterfällt. Wir müssen verstehen, hinter Verfolgung steckt fast immer Religion oder Ideologie. Oder beides in Kombination. Ein simpler Zimmermann, ein geistlicher Heavy, unmöglich. Religiöses Denken produziert immer Hierarchien, produziert überhöhte Heilige, neben denen wir uns manchmal schlecht vorkommen, weil wir eben nicht so heilig sind, wie diese Leute es zum Ausdruck geben. Religion setzt immer andere unter Druck. Licht schafft Klarheit. Und wir beten für Licht in diesen religiösen Umfeldern. Denn Religion, das ist meine Erfahrung in 10 Jahren AVC, was ich alles mitbekommen habe, Religion oder Ideologie und damit verbunden gesellschaftliche Normen, die sich davon ableiten, machen hochintelligente Menschen, können sie blitzdumm machen. Blind, verstockt, fanatisch. Ich denke auch Ideologien, die aus einem gottlosen Hintergrund kommen, Kommunismus oder Evolutionstheorie. Ich finde, das einfach grenzt an Dummheit, wenn wir sagen, Urknall plus Zufall mal Zeit gleich die Schöpfung. Ich habe es ein bisschen vereinfacht, ich weiß. Licht sein setzt voraus, dass ich selbst frei bin von Religiosität. Ich behaupte, dass Religiosität eine der allerhöchsten Versuchungen ist, der wir immer wieder gerne erliegen. Fromme Selbstüberschätzung, ich weiß, wo es lang geht. Da kommt eine Welle daher. Und ich meine, in den letzten 25, 30 Jahren hat Gott viele Wellen inszeniert, um die Gemeinde zu stärken, in Mankos hineinzukommen. Toronto-Welle, Prophetie-Welle und so weiter. Aber wenn solche von Gott inszenierten Bewegungen von uns religiös aufgenommen werden, wenn wir Rezepte daraus machen, wenn wir Ideologien daraus machen, dann führt das dazu, dass wir uns dann selbst überschätzen. Ich weiß, wo es lang geht. Der Pastor hat noch keine Ahnung. Der hat den Durchbruch noch nicht. Ich weiß jetzt, wie es geht. Das ist erzreligiös. Oder eine geringe Selbsteinschätzung ist auch ein Ausdruck, dass ich von religiösem Denken gefallen bin. Ich neige eher zur Übersetzung. Aber ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, in den Flegeljahren in Schaffhausen, in der Pfimi, da dachte ich, wenn wir so Abendmahl gefeiert haben, dann gingen die Ältesten würdigen Schrittes nach vorn, haben das Jackett zugeknöpft und dann standen sie im Halbrund. Und ich im Flegelalter als junger Frommer, der versucht hat, die Grenzen auszuloten, immer wieder reingefallen ist, habe gedacht, wenn ich dann mal so bin, dann habe ich es geschafft. Wenn ich mal so bin wie der Pastor oder Missionare Und dann kam ich mit 20-jährig nach Peru in die Mission. Und dann ist mir die ganze falsche Illusion zusammengeknallt. Ich habe gemerkt, Missionare sind wie ich. Und dann bin ich noch Pastor geworden und habe gemerkt, als Pastor bin ich überhaupt nicht erhaben über all dem Zeugs. Ich habe noch so viele offene Fragen gehabt, es gibt Kämpfe, ich habe immer noch Macken, auch heute noch. Das ganze Heiligenbild, das ich aufgebaut hatte, ist zusammengebrochen. Geringe Selbsteinschätzung. Und neben solchen heiligen Figuren kommst du dir dann so schwach und arm vor. Verlierst den Mut und das ist nicht gut. Als Licht müssen wir frei sein von Religiosität. Ich denke, eine Welle, die gerade am Anschwappen ist, ist die sogenannte Last Reformation. Letzte Reformation. Ich meine, der Gedanke ist gut, dass wir auf die Straße gehen, mit Menschen beten. Ich glaube, da steht Gott voll dahinter. Aber ich empfinde, dass diese Welle so ideologisiert wird. Nur schon der Name, The Last Reformation, da kriegt es mir kalt den Rücken runter. Wenn diese Welle vorbei ist, ist Gott am Ende. Es bleibt keine Möglichkeit mehr zu einer weiteren Reformation. Versteht ihr, was ich meine? Da müssen wir so aufpassen. Was Gott an Segen schenkt, sind wir bereit oft zum Ideologisieren, Religiosieren oder wie man dem sagt. Wir vereinnahmen es, dann kommt es nicht gut. Wir sind das Licht der Welt, indem wir andere von unseren Erwartungen befreien und indem wir heilsame Selbsterkenntnis zulassen. Und wer das zulässt, wird demütig. Lässt sich ins Leben reden, lässt sich korrigieren, wo es nötig ist. Und seht ihr, Licht der Welt sein, hier sind übrigens da die Typen, die, oh, ich habe vergessen zu schalten, das sind die, die Jesus kritisieren. Und jetzt komme ich zu dem, Licht der Welt sein geht uns an die Substanz. Ihr seht, die Kerze brennt nieder. Sie verliert ihre schöne Form. Und das kann uns als Christen geschehen. Jesus hat vorausgesagt, ihr seid das Licht der Welt zu seinen Jüngern. Aber er hat sie dann 3 Jahre ganz schön an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht. Die hatten eine knallharte Zeit. Da war nicht jeden Tag der Jubilate und so weiter. Wenn wir die Evangelien lesen, die kamen an ihre Grenzen. Wir haben das nötig, wir brauchen das, an Grenzen zu kommen, um demütig zu werden. Licht sein für verfolgte Christen können wir zum Beispiel, indem wir uns informieren. Und da haben wir den AVC-Report, den wir alle 2 Monate zusenden. Und, was auch wichtig ist, eben beten explosiv. Wir haben schon etwa 1500, die jede Woche eine Mail empfangen und für unsere brennenden Anliegen beten. Gestern ist eine Mail rausgegangen über Syrien. Trump hat gesagt, er ziehe die Truppen ab aus Syrien. Auf der anderen Seite der Grenze stehen schon türkische Panzer bereit. Und es ist eine Riesenfurcht unter der Bevölkerung, zum Beispiel in Kobane, dass die Türken einmarschieren, wie sie es schon bei Afrin getan haben. Dass Chaos entsteht, Mord, Totschlag, erneute Destabilisierung. Das wäre ein Anliegen zum Beten. Wenn du mitmachen möchtest, wenn du den Beten oder auch den Report, haben wir eine Liste, Lukas gibt die Listen durch, da kannst du dich eintragen. Linke Spalte ist, ich möchte jede 2 Monate den Report zugestellt und rechte Spalte ist, ich möchte mitbeten. Füllt doch die Adresse und die Mailadresse aus, sofern vorhanden. Wir helfen Notleidenden. Wieder, wir helfen Notleidenden. Ich habe mitbekommen, dass ihr mächtig Päckli gepackt habt. Und letzte Weihnachten waren wir in Rumänien und da haben wir 5 Tage jeden Tag einen Clip auf Facebook gemacht. Das heißt, tagsdurch gefilmt, nachts geschnitten. Und ich möchte euch drei Mysterien von diesem Clip vorstellen, um euch einen Einblick zu geben, was mit diesem Päckli passiert, die ihr weitergebt.
Das Jahr hat es einen Rekord gegeben mit der Aktion Weihnachtspäckli. Über 100'000 Päckli sind zusammengekommen. Jedes von denen ist ein Geschenk von euch an die Menschen im Osten. Wir sind hier unterwegs in Rumänien und verteilen die Päckli an bedürftige Menschen.
Amen!
Ein spezielles Geschenk sind eure Weihnachtspäckli für alte Menschen. Viele leben mit einer kleinen Rente, sie sind gesundheitlich angeschlagen und sind einsam. Neben dem Weihnachtspäckli ist auch der Besuch aus der Schweiz drum etwas ganz Besonderes. Auch in Rumänien leben die Roma am untersten Rand der Gesellschaft. Die Siedlungen sind ein Elend. In diesem Quartier ist aber eine Gemeinde am Entstehen. Und gerade hier vorne wird sogar eine kleine Kirche gebaut. Das bringt nachhaltige Veränderung. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel Freude eure Weihnachtspäckchen hier machen. Heute sind wir unterwegs ganz im Norden von Rumänien Richtung Moldawien. Und hier vom Land sind die Verhältnisse zum Teil wirklich prekär. Knöcheltiefer Schlamm auf den Strassen und um die Häuser herum. Und Häuser, die mehr Baracken sind als etwas anderes. Und auch hier machen eure Weihnachtspäckchen natürlich eine riesengroße Freude. Thank you. Moment ist es außergewöhnlich warm. Es könnte gut und gerne auch 30 Grad kälter sein und einen halben Meter Schnee haben. Ich frage mich, wie das Leben da ist, wenn der Winter so richtig einsetzt.
Wir helfen Notleidenden. Den Armen die gute Botschaft bringen. Licht bringt in Form der Päckli buchstäblich Farbe ins trostlose Leben dieser Menschen hinein. Die frohe Botschaft von Jesus ist ungenießbar ohne Farbe. Gott ist der Schöpfer der Farben. Jesus zeigt, wer Gott ist. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen in den Evangelien, mich fasziniert das. Das ist so ein riesiges Farbenspektrum. Er lässt sich nicht einfangen in Schwarz und Weiß. Er lässt sich nicht einfach in eine, zwei Farbrichtungen einordnen. Jesus hat das ganze Spektrum der Größe Gottes gebracht. Und Jesus ist es wichtig, dass unser Leben als Christen Farbe ausstrahlt, Leben ausstrahlt. Und das beginnt eben, dass wir Menschen in Not zuerst einmal helfen. Als Jesus die Mägen knurren hörte, als er da vor 5000 Männern und dann noch Frauen und Kinder predigte, was machte er? Er versorgte sie mit Essen. Das Naheliegendste. Ihr habt Päckli gepackt und ihr habt jetzt gesehen, was mit denen passiert und was sie auslösen. Sie lösen viel aus. Diese Päckli werden über lokale Gemeinden verteilt und dann immer wieder, jedes Jahr. Und das schafft Vertrauen. Da werden Kontakte geschmiedet, die auch unter dem Jahr dann aufrechterhalten bleiben. Da kommen Menschen zum Glauben. Ein Mitarbeiter ist zurückgekommen gestern von Moldawien, hat gesagt, sie seien in einem Haus gewesen, da habe sich einer gleich bekehrt. Die Päckli schaffen eine Basis für das Evangelium, das wir nicht unterschätzen dürfen. Und darum macht weiter, nächstes Jahr wieder. Hier seht ihr, das ist in, wo ist das? Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Roma, die in Containern wohnen. Wir bringen auch Hilfe für Arme, zum Beispiel in Syrien. Ich habe vorher etwas gesagt über Syrien. Da ist eine Großbäckerei in Kobane im Gang. Und auch das schafft den Boden, dass Menschen nach dem Evangelium fragen und zum Glauben kommen. Oder hier ist eine mobile Klinik unterwegs in Syrien. Es hat schon mehrere mobile Kliniken dort. Und das schafft Boden, dass Menschen fragen, hey, warum helft ihr Christen uns und nicht unsere Muslime? In Kobane ist kürzlich eine Kirche eingeweiht worden, die erste seit 100 Jahren. Und sie hat bereits einiges mehr an Mitgliedern, als ihr hier habt. Das ist die Folge davon, dass zuerst den Notleidenden geholfen wird, wo es am nötigsten ist. Ihr seid das Licht der Welt durch praktische Hingabe an den anderen und das beginnt in der Gemeinde. Ganz praktisch, du kommst, bist da in der Gemeinde nach dem Gottesdienst und du hast ja so Freunde in der Gemeinde, freust dich, die wieder zu sehen und dann steht plötzlich ein Fremder vor dir. Ja, was machst du? Sprichst du ihn an? Oder nein, doch lieber einen Kaffee mit deinem Freund? Oder? beginnt in diesen Dingen, dass wir uns hingeben für andere. Evangelium wird durch praktisches Handeln farbig und attraktiv für die Menschen. Aber auch das kostet uns Opfer, Zeit, Verzicht, Geld, was immer. Ich möchte euch an dieser Stelle ganz herzlich danken für die Pakete, die ihr gemacht habt, die jetzt da irgendwo verteilt worden sind in der vergangenen Woche. Herzlichen Dank. Ich komme zum nächsten Punkt. Wir machen Jesus Christus bekannt. Licht bringt Klarheit ins Leben.
Früher wurden Bibeln von Myanmar nach China gebracht. Heute ist es umgekehrt. Bibeln werden in China gedruckt und in unser Land transportiert, an manchen Checkpoints vorbei. Unser Bibelprojekt nennt sich Liebe für Myanmar. Junge Leute in Myanmar sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Drogensucht ist weit verbreitet, darunter leiden ganze Familien. Die einzige Chance, freizukommen, ist, eine Beziehung zu Christus zu finden. Unsere Vision ist es, mit 1 Million Bibeln 1 Million junge Leute zu erreichen. Myanmar ist jetzt offen. Die Leute wollen Englisch lernen. Auf diesen Zug springen wir auf, drucken und verteilen zweisprachige burmesisch-englische Bibeln. Die Empfänger lesen diese Bibel, lernen Englisch und Gott kennen und führen andere Menschen zu Christus. Wir verteilen die Bibeln weit über die christliche Szene hinaus. In dieser Erziehungsanstalt für kriminelle Jugendliche zum Beispiel haben wir 500 Bibeln verteilt. Wir glauben, dass diese Jugendlichen darin die Hoffnung finden. Kürzlich haben wir an einer Universität für buddhistische Mönche 500 Bibeln abgeben können. Erstmals in der Geschichte wollen sie das Christentum studieren. Sie wollen die Wahrheit finden.
Wir machen Jesus Christus bekannt. Wir tragen dazu bei, dass den Blinden das Blinde sehen werden, geistlich Blinde sehend werden. Wir rufen ein Ja der Gnade des Herrn aus. Licht, die Bibel, schafft klare Konturen. Ich bin fasziniert von der Bibel. Ich habe in letzter Zeit im Koran gelesen. Und wenn jemand von euch ein Bibelmuffel ist, einfach Bibel, ja, sag mir nicht mehr so viel, dann empfehle ich dir, lese den Koran. Du wirst nach ein paar Seiten wirst du den auf die Seite legen und die Bibel nehmen und wirst begeistert sein. Es ist eine völlig andere Art. Genau das Gegenteil. Chaos auf der einen Seite, in der Bibel Klarheit. Auch wenn viele Fragen noch offen bleiben. Das Licht sollte mit Feingefühl verabreicht werden. Aber das Licht kann recht provozieren. Wenn wir Klarheit hineinbringen, provoziert's. Jesus wäscht dort in Nazareth den religiösen Zweiflern die Kutteln. Sie bekommen einen Wutanfall, wollen ihn ermorden. Wir nehmen Stellung, wenn unsere Werte in Frage gestellt werden. Wir lassen das Licht leuchten. Das kann auch Provokationen auslösen. Ich bin kein Fan vom Papst, aber er hat zum Beispiel kürzlich gesagt, Abtreibung ist Auftragsmord. Und gestern habe ich gehört in einer Sendung, dass ein Bischof von Basel da versucht, irgendwie zu relativieren und so weiter. Die Reaktion von dieser Aussage ist, dass eine Anzahl von Politikerinnen aus der Kirche ausgetreten sind. Licht kann provozieren. Glaubt ja nicht, wenn wir Licht sind, dann ist das Leben wunderbar einfach. Wenn du Stellung nimmst zu Fragen, die in unserer Gesellschaft irgendwie nicht anders gesehen werden, dann wirst du schief angeschaut, dann bist du out. Und ich denke, in der Schweiz wie in Deutschland noch mehr, darf man nicht mehr sagen, was man denkt. Sonst bist du gleich medial zerstört. Also wenn du eine Bedeutung hast als Politiker oder was immer. Es ist Weisheit gefragt im Umgang mit Licht. Jesus sagt, hier wieder diese Typen, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wir lesen hier nicht die Aufforderung, eine Evangelisation durchzuführen, das ist auch gut, aber es geht hier um das Sein. Die Stadt liegt auf dem Berg und die kann nicht verborgen bleiben. Die macht nichts, die Stadt, aber sie ist einfach da als Licht in der Welt. Ein Bild dafür, dass wir, so wie wir sind, eine Ausstrahlung haben, ohne dass wir etwas sagen. Vielleicht kommen dann Fragen, dann kannst du reden. Und wisst ihr was? Wir unterschätzen uns manchmal. Weil für uns Christen ist eine Kultur der Transparenz, eine Kultur, zu meinen Schwächen stehen zu dürfen, weil Gott mich ja sowieso liebt und so weiter. Diese Kultur ist in unserer Welt absolut nicht selbstverständlich. Und wenn wir diese christliche Kultur leben, dann fällt das auf, auch wenn du es selber nicht merkst, auch wenn es dir selber nicht danach ist. Zurückhaltung hilft niemandem. Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Logisch, oder? Und doch tun wir das so gern. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich war Pastor und jetzt arbeite ich auch wieder in einem frommen Werk. Ich habe nur mit Christen zu tun. Das ist nicht gesund. Du kannst so in der Gemeinde integriert sein, das ist gut so, bleibe es. Aber wenn du nicht Kontakte hast nach außen, dann ist das so, wie wenn der Deckel auf dem Licht ist. Und wisst ihr, was mit deiner Kerze passiert, die unter einen Deckel gestellt wird? Die bekommt keinen Sauerstoff mehr, löscht aus. Es ist so wichtig, dass wir Kontakte nach außen pflegen. Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Frommes Insidertum birgt Gefahren in sich. Und ich weiß, von was ich rede. Ich war Pastor. Du weißt es auch, Lukas. Licht kann auch zu aufdringlich sein. Es kann unnötig blenden, provozieren. Ein Mitarbeiter, der mit einer Gruppe in Moldawien war, hat geschrieben auf dem Hinflug, die sind so voll Feuer, die Leute. Da ist einer im Flugzeug aufgestanden, hat sich umgedreht und so sein persönliches 2-Minuten-Zeugnis den Leuten zugesprochen. Vom Geist getrieben. Ich war nicht so sicher, ob das der Geist war oder ein Enthusiasmus dieses Typen. Weil der Geist drängt sich nicht auf. Die Leute sind festgepfercht in ihren Sitzen, die können nicht weg. Die mussten zuhören. Ich möchte nicht abschließend Beurteilung abgeben, aber ich möchte einfach damit sagen, unser Licht kann auch unnötig provozieren und vor den Kopf stoßen. Darum ist Weisheit gefragt. Beten wir um Mut und Weisheit, auf dass es uns nicht so gehe wie diesem Mann, Ende 30. Er stand bei Petrus an der Himmelstür und wollte hinein. Lukas, ich bitte dich, die Ohren zuzuhalten, weil das ist theologisch jetzt nicht ganz korrekt, was ich sage. Petrus war da mit einem dicken Buch, schaute hinein und fragte ihn, ja, hast du auch eine gute Tat vorzuweisen? Der Mann studierte einen Moment. Ja, ich habe das. Ich bin durch die Straße gegangen, dann sah ich eine alte Frau mit ihrer Handtasche und eine Gruppe von Rockern hat ihr die Handtasche weggerissen. Dann habe ich mich erinnert, ich soll Licht sein in dieser Welt. Bin auf diese Rockergruppe zugegangen, habe das Motorrad des Anführers umgestoßen, habe ihm ins Gesicht gespuckt und seine Freundin beleidigt. Petrus blätterte im Buch und sagte, ich finde keinen Eintrag. Wann war denn das? Hat der Mann gesagt, ja, gerade vor 2 Minuten. Wir brauchen Weisheit als Lichter der Welt. Hier die Rockertypen. Man stellt die Lampe auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Entscheidend ist, dass dieses Licht, das wir gemeinsam sind, exponiert ist. Logisch, oder? Es muss raus. Es muss unter die Leute, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, wo auch immer. Es muss raus. Wie macht Gott uns zu Lichtern unter den Leuten? Vielleicht gibt er dir die heilige Kühnheit, auf die Straße zu gehen, Menschen anzuquatschen, mit ihnen zu beten, ihnen das Evangelium zu sagen. Musst ihm nicht gleich die letzte Reformation sagen, aber darfst das trotzdem tun. Dann mach es, tu es. Oder vielleicht gibt Gott etwas ganz Besonderes in die Gemeinde hinein. Wir hatten in Dietikon, wo ich Pastor war, immer wieder das Problem, dass wir das Gefühl hatten, wir sind zu wenig unter den Leuten, obwohl wir mitten im Zentrum Gottesdienste gefeiert haben. Und dann hat sich so in den letzten Jahren hat sich etwas plötzlich ergeben. Wir haben so ein Gebäude nebenan. Und dann hatten die, ich war nicht mehr dort, aber die hatten von der Leiterschaft den Mut, da einen Jugendtreff einzurichten. Und seither sind jeden Freitag so Oberstufenschüler, Moslem und weiß nicht was alles, sind dort in diesem Treff, die machen einen kurzen Input, die fühlen sich wohl, sind aufgehoben. Gott hat diese Gelegenheit geschenkt. Ich hätte kaum geglaubt, dass das funktioniert. Gott schenkt solche Möglichkeiten. Wir müssen unter die Leute. Ich war in Nepal in einer Gemeinde, voll von einfachen Leuten. Einfacher geht es fast nicht mehr. Aber diese Gemeinde ist berühmt, weit herum, dass dort Kranke geheilt werden. Da kommen Kranke von überall aus den Tälern, kommen daher, sind eine Zeit lang mit diesen Leuten zusammen, die behandeln sie mit Gebet. Und die meisten werden geheilt. Wir glauben das kaum, aber es ist so, ich war schon dreimal dort. Die Leute gehen zurück in ihre Täler, es entstehen neue Gemeinden, die erzählen weiter, was Gott an ihnen getan hat, wie die Frau in Sri Lanka, die das Zeugnis gegeben hat. Dann kommen ihre Verwandten zum Glauben, am Schluss das ganze Dorf. Großartig. Das ist von Gott geschenkt. Oder eben diese Frau, die geheilt worden ist, und nachher das ganze Dorf. Ich persönlich habe einen Schluss gefasst in der Vorbereitung zu dieser Predigt. Ich arbeite 2 bis 3 Tage in Safnern, übernachte dort und abends gehe ich manchmal in die Dorfbeiz, um ein bisschen aus dem Büro rauszukommen. Sitze am Tisch und lese Zeitung. Nebenan ist der Stammtisch und da wird gegrölt, gelacht und weiß nicht was. Und ich habe mich entschlossen, ich werde in nächster Zeit mit an den Stammtisch sitzen. Wenn ich das nächste Mal da bin, fragt nach. Ich lege mich da fest. Warum soll ich da in dieser Beiz sitzen und meine Zeitung lesen? Schon entspannend, ich brauche das auch, Entspannung, aber es ist viel anregender, mit diesen Dorftypen zusammen zu sein. Und wisst ihr, ich als fremder Fötzel da im Bernbiet, die fragen mich bestimmt, wo ich herkomme, was ich da mache und so weiter. Da bin ich schon auf dem Thema. Ich werde das machen. Verspreche es euch. Manchmal schickt uns Gott auch in Situationen, wo wir unfreiwillig sind, wo wir unfreiwillig Licht sind. Paulus hat zum Beispiel unfreiwillig einen Aufenthalt im Gefängnis in Rom gehabt und war dort Licht in dieser Welt. Die Verfolgten sind oft unfreiwillig dort, wo sie sind und sind Lichter halt eben im Gefängnis. In meiner Familie ist auch meine Tochter unfreiwillig in Situationen geraten, wo sie Licht werden oder sein musste. Hier ist sie 14, Shoshana. Und das ist ihr Mami, meine erste Frau. Und das ist kurz vor ihrem Tod. Sie hatte Brustkrebs. Und in der letzten Zeit, der letzten Woche vor ihrem Tod, haben wir Shoshana zu ihrem Götti nach England geschickt, damit sie ein bisschen wegkommt von dieser Atmosphäre. Übrigens, Barbara heißt sie, die war in diesen 2 Jahren ein Zeugnis, wie wir es uns nicht vorstellen können. Auch unfreiwillig, aber das hat etwas ausgelöst in ihr, was sie vorher nie hatte. Dann, als sie starb, kam unsere Tochter mit dem Flugzeug zurück und sie hat nachher erzählt, als ich im Flugzeug saß, habe ich gedacht, Gott, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der hat mir meine Mami genommen. Und dann hat sie gesagt, als sie aber zum Flugzeug rausstieg, kam ein starker Gedanke, nein, und jetzt erst recht. Sie hat sich dann sehr engagiert, Musik in der Gemeinde. Sie hat auch bewusst Freunde, christliche Freunde, Freundschaften gepflegt, auch mit Nichtchristen, ganz bewusst. Und hier ist sie 32, nach langem Warten endlich Mutter geworden. Das Baby war 4 Wochen auf der Welt, Diagnose Leukämie. Die schlimmere Form, es gibt eine Leukämie, die große Chancen hat, vielleicht 90% geheilt zu werden in der Kindheit. Das Kind hat die Form, wo 50-50 Chance ist. Es geht es durch die Mühle mit Chemotherapie und allem Verrückten. Ich habe meine Tochter am Telefon gehabt, Sie musste sehr viel im Spital sein, weil sie noch stillt. Sind wir darauf gekommen, Zeugnis sein in einem Umfeld, das du nicht gewählt hast, wo andere Eltern sind mit ihren Kindern in der Kinderabteilung. Haben wir darüber gesprochen, ja, ist es möglich, dort Zeugnis zu sein? Sie hat gesagt, nein, ich kann nicht. Gott müsste doch zuerst ein Wunder tun an meinem Kind. Und dann heult sie halt immer wieder, besonders in den ersten Wochen immer wieder geheult. Ich kann doch so nicht Zeugnis sein, ich kann kein Licht sein. Dann wollte mir schon das Telefon abhängen, dann hat sie gesagt, ah, mir ist noch etwas in den Sinn gekommen. Da ist eine gläubige Krankenschwester oder Fachperson Gesundheit, wie man heute sagt, im Spital von einer Freundin, von ihrer Freundin. Und sie ist in Tränen ausgebrochen, als sie mit der im Raum war und hat gesagt, was soll ich da als Christ? Was kann ich da anderen weitergeben? Und die Freundin hat ihr gesagt, du weißt gar nicht, wie unter dem Personal über dich und deinen Mann gesprochen wird. Die sind so erstaunt, wie positiv er mit dieser Situation umgeht. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Aber sie sind Licht nach draußen, ohne es zu merken. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr. Was meint Jesus damit? Du hast deine Macken, so wie ich meine auch habe. Du hast gewisse Schwierigkeiten, du hast Kämpfe. Du bist überhaupt nicht perfekt. Zugegeben, oder? Ich auch nicht. Trotzdem sagt Jesus zu diesen Jüngern, diesen Anfängern, ihr seid das Licht der Welt und das rufe ich euch zu. Ihr seid es, ob ihr es spürt oder nicht. Ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Trotz Unvollkommenheit, bei diesem Jüngerhaufen war auch noch der Judas dabei. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Unser Auftrag ist lebenswichtig. Und was mich berührt, das ist kein Befehl. Seid endlich das Licht der Welt. Sondern eine Feststellung. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Zusage. Vielleicht auch noch ein bisschen eine prophetische Zusage. Ihr seid das Licht der Welt. Ich möchte uns Mut machen, Licht zu sein, im Bewusstsein. Ich gehöre dazu. Und was wichtig ist, das Kollektiv. Ihr seid es. Du kannst nicht als Einzelgänger Licht sein. In deinem Umfeld dann schon. Aber die Gemeinde, ihr seid es. Das Kollektiv ist das Licht der Welt. Ganz wichtig. Darum, du gehörst da voll dazu, mach mit, gib dich in die Gemeinde hinein, soweit es nur geht, als Teil dieses Lichts. Ich möchte noch beten. Vielleicht willst du einen Entschluss festmachen. Ich bin Teil davon. Als Einzelner bin ich Teil dieses Lichtes, dieses Kollektivs, dieser Gemeinde. Vielleicht willst du das neu festmachen. Hey, auf mich könnt ihr zählen. Oder vielleicht, ich achte, wo ich Licht sein kann. Achte in der nächsten Zeit besonders darauf, wo könnte ich Licht sein. Mach es jetzt fest und wir beten dafür. Und ich bleibe dran, auch wenn Licht sein Substanz kostet. Vater im Himmel, danke, dass du Jesus gesandt hast. Wir dürfen sein Geburtstagsfest feiern. Und danke, Jesus Christus, für diese Aussage, diese Zusage, ihr seid das Licht der Welt. Und ich bitte, Herr, dass du jeden von uns ganz stark berührst, dass du diese Entschlüsse festmachst. Ich bin verbindlicher Teil davon, dieses Lichts. Ich achte darauf, wo ich Licht sein kann. Und ich bleibe dran, auch wenn es mich Substanz kostet. Wir bitten, Herr, dass du in unsere Leben hinein sprichst, uns Mut machst und uns diese Aussage nicht mehr vergessen lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Amen.